Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 715. Heute mit dem Thema erst gehypt, dann gescheitert, verbrannte Hypes im Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag. Tolles Thema, ich freue mich hier sehr. Der Hype Train ist losgefahren, rasant. Aber dann ist er nur noch in Schrittgeschwindigkeit weitergefahren und ist oft auch zum Bremsen gekommen. Darüber reden wir heute.
Ja, ganz genau. Über Stars, die vielleicht gut gestartet sind oder die einfach mit extrem viel Vorschusslorbeeren, mit einem großen Push, wie man im Wrestling-Jargon so schön sagt, bedacht worden sind. Und wo dann irgendwann dieser Push endete und dann eventuell auch im Nirgendwo landete. Shaggy, wir haben bereits in der Vergangenheit mal im Focus-Podcast über gescheiterte Debüts gesprochen. Deswegen einige Namen, die wir da genannt haben, die lassen wir jetzt raus. Also es geht nicht nur darum, dass jemand mit viel Knall debütiert ist, sondern
vor allem Master,
ja. Yes, der Shockmaster, Tensai zum Beispiel, da erinnerst du dich noch an Tensai?
Ja.
So einige Namen, die einem da einfallen. Es soll nicht nur um die Debüts gehen, sondern es soll vor allem auch darum gehen, dass Leute wirklich, ja, vielleicht sogar einen Push bekommen haben und dann hat man gemerkt, das klappt nicht so richtig, was wir da vorhaben oder das neue Spielzeug gefällt uns nicht mehr, um es auf Kölsch zu sagen. So, ne? Ja. Also da gibt's dann verschiedene Varianten und darüber werden wir natürlich auch heute sprechen. Ich habe auch eine kleine Umfrage da im Discord gemacht. Dankeschön schon mal an all die, die da geantwortet haben, weil auch da kamen einige interessante Antworten bei raus. Und Shaggy, interessant wird's auch hier bei uns in den kommenden Wochen, weil natürlich haben wir jetzt am kommenden Wochenende, also 20. 21. September, mein Geburtstag übrigens natürlich auch. Ich habe schon gesagt, WWE achtet sehr tunlichst auf meinen Terminkalender, weil die immer ihre PLEs dahin packen, wo ich irgendwelche Familienfeiern habe. Ein vollgepacktes Programm. Also wir haben All Out am Start, wir haben natürlich auch Wrestlepalooza am Start. Wieder mal sehr, sehr viel Wrestling an einem einzigen Wochenende.
Ja, unglaublich viel Wrestling. Also wir wissen ja, die WWE hat da wieder ein bisschen was hingepackt und nicht irgendwas hingepackt, sondern mit Wrestlepalooza, glaube ich, ein mögliches neues Aushängeschild auch perspektivisch. Man hört ja jetzt auch schon, das könnte einer der Top 5 PLEs des Jahres werden. Also mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber natürlich Konkurrenzdenken der WWE, man später schwere Geschütze auf. Da reden wir heute nicht drüber. Nee. Die schweren Geschütze, über die wir reden, haben sich ja anders dann entpuppt.
Das genau, Strohfeuer vielleicht. Ich wollte es nur ganz kurz erwähnt haben, weil wir natürlich dazu nächste Woche dann eben auch die Preview haben zu Wrestlepalooza. AEW All Out muss ich noch gucken, ob ich den David nochmal für den Supporter-Bereich akquiriert bekomme. Aber natürlich gibt es dann hier auch im Free-Bereich die Reviews. Und da wird es dann so laufen, dass erstmal der Kai und ich an meinem Geburtstag podcasten werden und ihr dann das Ding hier rausballern. Und dann Markus und David ebenfalls AEW All Out covern werden. Also ihr seid da in guten Händen, glaube ich, und ihr werdet reichlich Headlock-Content hier auf dem Wege bekommen und da nochmal natürlich der Aufruf, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Auch wenn ihr kein Geld irgendwie parat habt, was in der heutigen Zeit ja durchaus üblich ist, leider. Teilt unsere Beiträge, liked unsere Beiträge, teilt den Kram auf Social Media, auf Spotify, wie auch immer, kommentiert, seid einfach dabei, wie das auch schon jetzt viel zum Beispiel im Discord gewesen sind, kommt auf unseren Discord, quatscht damit oder ansonsten, ihr wisst, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften und natürlich hilft uns das dann eben auch, um das Produkt, was wir hier euch liefern und die Berichterstattung, die wir euch liefern, in der entsprechenden Qualität beizubehalten. Aber Shaggy, jetzt würde ich sagen, kommen wir dann endgültig mal hier zum Thema. Gescheiterte Hypes. Und da frage ich erstmal ganz, ganz allgemein, als du hier das Thema gelesen hast, und ich habe dich ja damit ein bisschen überfallen, sprichwörtlich, was war so dein erster Gedanke? Wieso, weshalb, warum?
Naja, gibt ja vielerlei Gründe, warum solche Hypes dann am Ende dann doch jetzt nicht funktioniert haben. Also Gründe sind unter anderem schlechtes Booking. Da gibt es einige Wrestler, Wrestlerinnen, bei denen das der Fall ist. Zweitens könnte es sein, dass der Wrestler, die Wrestlerin vielleicht doch nicht die Erwartungen erfüllen konnte, die vielleicht in ihn oder in sie gesteckt wurden oder waren. Das weiß ich ja nicht, was grammatikalisch richtig ist. Punkt 3, Verfehlungen. Auch das ist ein großer Punkt, den wir heute ansprechen bei vor allem einem bestimmten Wrestler und halt auch bescheuerte Ideen. Also klar, schlechte Push, schlechte Booking-Entscheidungen. Aber wir reden werden auch heute endlich mal wieder über Brawl for All reden, hoffe ich doch sehr. Weil das war zum Beispiel eine sehr schlechte Booking-Entscheidung, die vielleicht einem Wrestler auch eine größere Karriere bei der WWE gekostet haben. Also all solche Sachen spielen damit ein. Man kann nicht sagen, es gibt den einen Grund, sondern es gibt vielerlei Gründe, manchmal sogar mehrere auf einmal.
Ja, und das ist eben auch das Ziel, was wir hier machen wollen. Würde ich einfach nur sagen, hat es nicht funktioniert, sondern wir wollen natürlich da auch ein bisschen die Hintergründe beleuchten. Auch zum Beispiel Verletzungen können damit reinspielen. Ja. Ne? Vielleicht kommt ein Wrestler, eine Wrestlerin in eine neue Promotion, ist nicht fit und kann deswegen nicht die volle Leistung abrufen. Deswegen kommt man beim Publikum vielleicht nicht so gut an, wie man das gehofft hat, kann nicht die Rolle verkörpern, die eigentlich da angedacht gewesen ist.
Tja, ein gutes Beispiel, den wir aber gar nicht ansprechen werden, weil er nicht 100% reinpasst, aber ein Finn Balor, also als er bei dem im Hauptroster gestartet ist, hat man ihm den Raketenrucksack aufgesetzt, gleich kurz danach verletzt und ist er nie wieder auf die Position gekommen, aber der spielt ja auch schon oben mit, deswegen würde ich ihn da jetzt auch nicht nennen, aber so, das wäre ein gutes Beispiel auch dafür.
Genau, jemand anders, und damit steigen wir jetzt ins Thema ein, der aktuell auch verletzt ist, deswegen nicht mehr in den Shows zu sehen ist seit einiger Zeit, lieber Shaggy, ist ein Austin Theory oder auch nur Theory. Der war ja wirklich jemand, den gerade unter der späten Vince McMahon-Zeit wirklich nochmal enorm gepusht worden ist. Der kam da hoch von Evolve zu WWE, wirklich als jemand, der gerade mal Anfang 20 ist, einen tollen Look hat wirklich. Dann auch nur ganz kurz bei NXT gewesen ist, anschließend auch den Main-Roster-Call-Up bekommen hat und dann ja wirklich auch unter der Ägide von Vince McMahon sozusagen zum nächsten großen Star, zum nächsten Cena, Orton, was auch immer aufgebaut werden sollte. Wir sind da so im Jahr 2020, 2021, also 2020 hatte sein Debüt gegeben, 2021 gab es dann den großen Push. 2022 Money in the Bank Sieger. Ich habe gerade auch nochmal geschaut, WrestleMania 39, das ist natürlich dann schon nochmal ein anderer Punkt. Ne? Dann John Cena. Besieger ja. Bei WrestleMania und im Zuge dieses Money in the Bank-Dings dann natürlich auch der Cash-In. Aber Shaggy, und da finde ich, hat diese ganze Geschichte schon mal die ersten Risse bekommen. Auch wenn er da von Vince McMahon gepusht worden ist und auch mit dem vor der Kamera natürlich sehr oft agiert hat und das Ei gestohlen hat zum Beispiel. Ja, dass er dann den Money in the Bank-Briefcase damals gegen Seth Rollins eingecashed hat, der aber nicht der World Champion oder WWE Champion war, sondern nur US Champion. Da haben viele schon gesagt, Money in the Bank und dann gehst du nur für den Midcard Belt, ist doch irgendwie doof, auch wenn er der jüngste US Champion ever gewesen ist.
Ja, ist auch irgendwie dumm. Das hat sich auch tatsächlich so ein bisschen ausgewirkt dann auf die weitere Karriere. Das war ja eine Degradierung. Also ich meine, das kommt bei den Fans auch nicht gut an, wenn du so ein Title Shot Möglichkeit hast, dann trittst du nicht gegen den Midcard-Gürtel an, beziehungsweise eigentlich auch nicht gegen den NXT-Gürtel, aber das hat Charlotte auch schon mal gemacht. Aber es ist ja, man sucht sich dann den großen Titel aus, wenn man schon mal so, aber man hat dann quasi mit dem wahrscheinlich Money in the Bank-Gewinn dann auch gemerkt, okay, er funktioniert nicht oben, er funktioniert noch nicht, woran liegt's? Und da hat man dann gesagt, okay, wie machen wir's? Wir können ihm den Koffer abnehmen, haben wir schon oft gemacht, lass ihn doch einfach gegen einen anderen Gürtel antreten. So hat man das wahrscheinlich gemacht. Klar, also ich kann total gut verstehen, dass man da sehr viel in ihm gesehen hat. Ich fand, der war auch sehr charismatisch für seine jungen Jahre. Da ist gar nicht so viel dazugekommen, komischerweise, oder? Also ganz am Anfang seiner Karriere, auch bei Evolve und so weiter, fand ich den unglaublich charismatisch, auch als er dann angefangen hatte. Und dieses Charisma für so einen jungen Menschen ist aber geblieben. Da ist nicht mehr dazugekommen. Also da hätte er dran arbeiten können und müssen. Vielleicht funktioniert das ja noch. Im Ring war der auch in Ordnung, aber jetzt auch nicht besonders spektakulär. Und die letzte Degradierung von ihm war ja dann auch wenn das Team einigermaßen unterhaltsam war, natürlich das Team mit Grayson Waller, das aber dann auch ja 3 Jahre lang getrennt worden wurde fast und jetzt durch die Verletzung tatsächlich getrennt worden ist. Wenn ich an ihn denke, denke ich tatsächlich an einen anderen Wrestler, der es aber später doch noch geschafft hat. Und zwar Drew McIntyre, der hat ja auch so ähnlich gestartet, auch mit hohen Vorschusslorbeeren. Auch ein Riesenpush, auch Aushängeschild von Vince McMahon persönlich ausgesucht. Man hat es ja sogar auch kommentiert. Und es hat auch nicht funktioniert. Midcard-Gürtel, das war es dann. Und dann ist er auch gegangen, nicht durch eine Verletzung, er ist dann entlassen worden. Der kam zurück. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Austin Theory nicht das letzte Wort gesprochen ist. Aber so im Moment würde ich ihn als gescheiterten Push sehen, definitiv.
Ja, ist er ja. Also momentan ist er auch noch verletzt. Das kommt auch noch dazu. Man hat dann ja jetzt Grayson Waller, Big G, zum New Day mit dazugepackt. Auch das für Grayson Waller eigentlich auch schon fast, den kann man eigentlich fast auch gleich im Atemzug nennen, wenn man ehrlich ist, aber obwohl der nie einen großen Push bekommen hat.
Genau, der war nie ganz oben. Also da genau. Nicht viel Vorschuss über. Der ist da, wo er hingehört, schon immer ganz gut aufgehoben.
Ja, also man hat, finde ich, mit Austin Theory diverse Fehler gemacht. Ne? Der Money in the Bank Briefcase-Sieg, da hat man ja gedacht, ach guck mal, jetzt geht mal den Weg. Man probiert was Neues. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Man scheitern kann es ja dann immer noch, aber man probiert wenigstens was. Dann diese Sache mit dem US-Title ist halt eben schwierig, weil das so ein bisschen die ganze Sache runterzieht. Aber dann natürlich auch, war er ja auch an der Seite von einem wirklich damals ja schon nicht mehr wirklich komplett zurechnungsfähigen und fitten Vince McMahon vor der Kamera. Er stand halt irgendwie immer doof da und auch diese, also wir haben jetzt diesen dummen Cash-In angesprochen mehrfach. Ich habe gerade auch das Ei angesprochen. Weißt du noch diese Promotion-Aktion, wo er für Vince McMahon dieses Ei von Cleopatra da, diesen Film-Crossover klauen sollte und dieses unglaublich dumme Selfie gegeben hat, dieses Selfie-Gimmick, was er eh gehabt hat. Also, da kommt vieles zusammen und ich bin bei dir. Ich sehe das auch ein bisschen so wie bei Drew McIntyre, aber auch da, Austin Theory ist noch relativ jung, der hat auch die Chance und wir haben häufiger schon mal drüber gesprochen, dass es den Leuten auch gut tut, wenn sie mal die Promotion verlassen. Und ich glaube, dass es Austin Theory gut tun würde, wenn er vielleicht sogar für 1, 2, 3 Jahre mal aus dem Laden raus wäre. Vielleicht zu AEW wechseln, vielleicht mal nach Japan oder wo auch immer. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man ihn innerhalb des WWE-Systems nochmal woanders hinsteckt. Dann geht er mal zu NXT oder zu Evolve oder tritt mal bei AAA auf. Aber ich glaube, dass ihm gerade dieses Umfeld WWE, Main Roster, ich glaube, das tut ihm gerade nicht gut. Und deswegen ist für mich, im Moment ist er halt hier gescheitert. Und ob er den Drew McIntyre-Weg geht, das werden wir sehen. Also ich würde es ihm gönnen. Es geht natürlich auch jetzt hier im Podcast nicht darum, Leute zu beerdigen, in Anführungsstrichen, sondern das würde ich ihm gönnen, weil der noch ein junger Mann ist und der eigentlich viel Potenzial mitbringt.
Absolut, aber du hast es ja gerade auch gesagt, also der müsste vielleicht nochmal seinen eigenen Weg gehen. Ob AEW da der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Das glaube ich jetzt in dem Fall für ihn nicht, sondern wirklich mal unterschiedliche Sachen ausprobieren. Das kann er ja auch im WWE-Kosmos weiterhin machen. Da hat man ja jetzt mittlerweile die Möglichkeiten, auch anders zu lernen. Man hat die Kooperation auch mit Japan, das ist auch TNA. Nicht zu vergessen. Ja, ja. TNA ist eine Möglichkeit, wo er sicherlich direkt oben auch mitspielen würde. Und das würde ihm wahrscheinlich gut tun, sich da auszuprobieren am Mike und auch in größeren Fäden, in Main-Geschichten, weil das würde er dort auch machen. Triple A hast du angesprochen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also auch da kann er auch einiges mitnehmen. Also das würde ihm wahrscheinlich gut tun. Er muss die WWE ja nicht unbedingt verlassen, um irgendwie zu wachsen, aber einfach direkt als junger Mann dann in dieses Produkt zu bringen und gar nichts anderes auch dann wirklich zu kennen. Klar, er hat Indie mitgemacht. Das hat er ja schon. Da war er aber noch sehr, sehr jung. Und das waren nicht viele Jahre. Also vielleicht würde ihm das gut tun und vielleicht ihm auch helfen, sich noch weiterentwickeln zu können mit seiner Persönlichkeit. Also im Ring ist der mehr als solide, dass der kann schon auch was und das reicht schon. Also wir haben im Main Event Picture der WWE andere Wrestler, die nicht so gut sind wie er, die auch einfach nur jeeten beispielsweise und es funktioniert. Also ja.
Darf ich eine Sache da noch fragen?
Ja.
Weil ich habe ja gesagt, dass er so ein bisschen das Pet Project von Vince McMahon gewesen ist. Glaubst du, das ist ihm dann unter Triple H und der kreativen Führung von Triple H so ein bisschen auf die Füße gefallen, zum Nachteil gereicht worden, dass Triple H gesagt hat, nee, das ist jemand, was habe ich noch zu viel Kölsch drauf, ich weiß es gar nicht. Das ist jemand, der ist zu sehr verbunden mit dem Charakter Vince McMahon, mit dem alten Mann, über den wir nicht mehr sprechen, Voldemort. Und deswegen nehmen wir den erstmal so ein bisschen raus und schieben den erstmal so ein bisschen an den Rand und versuchen, diese Erinnerung dadurch zu streichen.
Das glaube ich nicht. Also klar, die Möglichkeit besteht, aber die Erinnerung hat man, wenn man so lange drüber nachdenkt, auch bei Drew McIntyre. Ich habe es ja schon gesagt, da nicht ganz so offensichtlich, aber auch das war ja so. Es ist halt länger her, Zeit im Wrestling vergeht und man vergisst sehr, sehr viel. Und ich glaube, da wäre auch jetzt so viel Zeit schon drüber hinweg gewesen, dass man das wieder vergessen hat. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt auch mal an der Seite von Grayson Waller ist. Also gefühlt war der Vince McMahon noch da. Das heißt, er hat sich gar nicht so viel getan in der Zeit. Wahrscheinlich war es nicht so, aber gefühlt sind die auch schon ewig zusammen. Ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle spielt. Ich glaube einfach wirklich, dass man daraus gelernt hat und jetzt nicht mehr dass es nicht funktioniert hat und jetzt noch kein Mittel gefunden hat, ihn wirklich besser einzusetzen. Ich glaube, das ist eher der Grund. Aber wer weiß.
Genau. Du bist dran. Wen würdest du denn hier mal nennen? Bleiben wir erstmal bei WWE und machen dann gleich vielleicht auch noch einen Abstecher zur WCW und Richtung AEW auch noch.
Ja, ich habe auch länger überlegt, ob man auch so Leute reinnehmen muss, die vielleicht nicht im Hauptroster unbedingt länger waren, sondern die trotzdem einen großen Hype hatten und dann erstmal bei NXT geparkt waren und da schon nicht so richtig funktioniert hat. Ich habe an Kenta zum Beispiel gedacht. Aber den würde ich jetzt trotzdem nicht nehmen, sondern ich habe es ja schon angeteased. Ich will gerne jetzt schon über Brawl for All sprechen. Da gab es nämlich einen Wrestler, der in Japan ein großer Star war, auch so Anfang der 90er, auch bei der WCW auch schon gut funktioniert hat. Jemand, der, also man hatte in Japan ja Leute wie Stan Hansen, Vader und solche Leute. Aber tatsächlich von den Gagens war jemand wie Dr. Death, Steve Williams, dort seine Zeit weitaus mehr over als alle anderen da. Also das war wirklich ein Topstar, ein Shooter, ein harter Wrestler, wirklich ein Tough Guy. So. Und da hat die WWE hat auch total viel in ihm gesehen und hat ihn, nachdem er halt auch in Japan wirklich durchgestartet ist, als Riesenmonster holen wollen zur WWE oder WWF damals noch. Und wie macht man das am besten, hat man sich gedacht, das ist ein legitimer Shooter, das ist ein großer Mann. Ich glaube, wir machen so ein richtiges, da zeigen wir, wie der wirklich kämpfen kann. Und hatte dann für ihn quasi ja die Idee zu Brawl for All. Und wie wir alle wissen, hat nicht ganz funktioniert.
Nee, Brawl for All natürlich die ganz, ganz große Katastrophe. Wir sind da im Jahr 1998 und ja, Brawl for All, was war das? Das war eine Art Shoot-Fight-Tournament innerhalb des WWE-Produkts, muss man sagen. Was ja ohnehin schon per se absolut absurd ist, dass du sagst, ach übrigens, hier sind unsere Wrestler, ne, da hast du einen Stone Cold Steve Austin, den Undertaker, Triple H, The Rock, ja, die wresteln halt, ne, die kämpfen so, wie man halt eben wrestelt. Und dann machen wir aber im gleichen Produkt, machen wir jetzt was Echtes, wo die sich richtig auf die Schnauze hauen können. Mit total absurden Regelsystemen, weißt du, mit den, wo die Boxing Gloves quasi gehabt haben, aber es gab trotzdem Takedowns und Takedowns waren stärker als alles andere, aber das ist mal was ganz anderes. Ja, auf jeden Fall kommen wir zu Dr. Death Steve Williams zurück. Also, wie du schon richtig gesagt hast, der sollte wirklich eine große Rolle hier bei der Promotion spielen und wirklich auch als Monster-Heel aufgebaut werden und Brawl for All sollte als Vehikel dafür dienen. Und ich frage mich bis heute, warum man kann ja auch Shoot-Fights, also echte Kämpfe im Wrestling umsetzen. Das gibt's ja heutzutage auch. Wir sehen das bei der WXW mit Ambition zum Beispiel.
Ja, echte, ja.
Ja, aber dass du halt diesen Eindruck hast, es ist ein echter Kampf,
ja,
ohne dass sich die Leute echt verletzen. Aber hier war es halt eben, die haben sich halt wirklich auf die Glocke gehauen. Und dann gab's eben das Match zwischen Dr. Death Steve Williams und Bart Gunn. Und Bart Gunn hat sich ja dann wirklich als legitimer Contender rausgestellt, der da einen Gegner nach dem anderen ausgenockt hat und später von Butterbean selber ausgenockt worden ist, wie wir wissen.
Er nach dem Turnier, ja.
Ja, genau, das war seine Belohnung. Ja. Ne, das war der Preis. Ein WrestleMania-Match gegen Butterbean, der Prost Mahlzeit.
Ja, super.
Ja, und dann, wie gesagt, gab's dieses Match zwischen Dr. Death Steve Williams und Bart Gunn und infolgedessen ist nicht nur Steve Williams ausgenockt worden, sondern hat sich dabei auch noch verletzt und dadurch, wie kannst du jemanden als Monster darstellen, wenn der quasi in seinen ersten Auftritten hier K.O. geschlagen wird und komplett am Boden liegt? Dann ist das quasi vorbei. Und dann ist er quasi von jetzt auf gleich wieder aus den Stories geschrieben worden und ist dann wieder gegangen worden, oder?
Ja, so war es auch. Also man hat ja wirklich, das ist ja nie so richtig öffentlich geworden, aber man weiß ja, man hat sehr viel mit ihm geplant auch. Also er sollte ja wirklich einen Monster-Push bekommen, sollte dort im Main Event auch dann aktiv werden und dieses Turnier halt nutzen, um ihn zu zeigen, er ist wirklich unaufhaltsam, er ist ein Brawler, er ist wirklich ein Tough Guy. Und dann er ist ja wirklich K.O. gegangen gegen Bart Gunn, hat sich dabei verletzt und gegen Bart Gunn, der ja davor tatsächlich, also fast im Edeljobber-Bereich schon angesetzt worden ist, also nicht mal Midcard, wirklich eher Undercard. Und das war natürlich, also das war so eine Riesenüberraschung. Damit hat die WWE auch nicht gerechnet, hat sich ja von Anfang an gedacht, machen wir, Steve Williams gewinnt, müssen wir gar nicht irgendwie vorher bestimmen, das wird der automatisch gewinnen. Und es war halt nicht so und davon konnte er sich nicht erholen, von dieser Niederlage. Dadurch war er nicht mehr so einsetzbar, wie man ihn wollte und er konnte sich gar nicht mehr durchsetzen. Der ist danach wieder zurück nach Japan gegangen, aber er hat bei der WWE dann einfach wurde nicht mehr eingesetzt, so richtig.
Generell finde ich, also schließen wir das Thema Steve Williams ab, Dr. Death, das ist ja der Gag, Steve Williams heißt eigentlich Steve Austin im Real Life und das ist ja so ein kleiner Funfact im Hintergrund, aber schließen wir das Thema Steve Williams mal ab und kommen vielleicht zu einem grundsätzlichen Ding, Shaggy. Wir haben das sehr oft, dass gerade Monster im Wrestling erst groß gepusht werden, dann fallen gelassen werden. Also, wenn ich auf unsere Liste gucke, da haben wir viele, viele Namen, wo es hieß, ja, die werden am Anfang gepusht, die dürfen dann am Anfang die Jobber auseinandernehmen, bekommen vielleicht auch große Pushes und werden dann teilweise sogar Richtung Titel-Contender gebracht, um sie entsprechend zu platzieren. Und danach werden sie aber fallen gelassen und dann teils in mehr oder minder originellen Gimmicks untergebracht oder sogar entlassen. Also, ich denke da an so Namen wie zum Beispiel also, wenn wir jetzt ganz zurückgehen in die 90er, ich denke da an so Namen wie Ludwig Borger zum Beispiel, der durfte Tatanka besiegen, ist aber auch nie so richtig angekommen und hatte ein SS-Tattoo, was auch nicht gerade förderlich gewesen ist, der alte Nazi.
Gut, aber da waren noch Backstage-Probleme.
Genau, der war Backstage-Probleme. Ja. Wir haben aber auch noch so jemanden, also ich bleib jetzt mal rein beim Wrestling-Produkt sozusagen. Es gibt eine ganze Folge Dark Side of the Rings von Ludwig Borger, das ja zum einen vor der Kamera nicht funktioniert hat, aber hinter den Kulissen halt auch wirklich sehr, sehr schwierig gewesen ist und auch wirklich, ja, also das ging ja alles, ne? Das ging halt mit der NS-Geschichte, mit der SS-Tätowierung los. Der war ja auch schon mal vorher wegen Drogenbesitzes und Waffenbesitzes aus den USA verwiesen worden und so weiter und so fort. Also da kommen mehrere Sachen zusammen. Aber ich wollte bei den Monstern bleiben. Da fällt mir auch so jemand ein wie einen Ryback zum Beispiel, den man auch am Anfang groß gepusht hat und dann hat man auch gemerkt, das hält vielleicht für ein halbes Jahr und danach eben nicht mehr Shaggy. Und es gibt viele dieser Namen, ne? Lars Sullivan, vielleicht sogar so einen Namen, ich habe gerade Tensai angesprochen, den Great Khali, der sogar mal Champion gewesen ist und den Undertaker clean besiegt hat. Was ist es, dass gerade Monster bei WWE so schnell gepusht wurden und dann vielleicht sogar in ein Comedy-Gimmick umgewandelt worden sind? Was ist die Problematik dahinter?
Das war im Grunde ja so ein bisschen auch immer so die Vince McMahon-Stil. Weil man hat ja damals schon immer, in der Hogan-Ära schon immer so Monster aufgebaut, die man dann Hogan quasi zum Fraß vorgeworfen hatte. Hat man dann mit John Cena ähnlich gemacht. Auch da wurden ja immer diese großen erstmal aufgebaut als Monster. Und dann, nachdem John Cena die klar besiegt hatte, sind die Comedy-Gimmick gerutscht. Da gibt's ja auch etliche auch bei John Cena, also das passiert ja häufig, oder beziehungsweise als man gemerkt hat, dass die als Monster nicht so ganz funktionieren, dann auf Dauer hat man dann immer ein Comedy-Gimmick draus gemacht. Ich weiß nicht, warum das so sein musste. Das ist so ein Vince McMahon-Ding gewesen. Und das sind ja einige, die man vielleicht viel zu früh den Push gegeben hat. Auch mit dem Wissen, okay, sie werden ihr erst großes Match dann auch tatsächlich verlieren. Und dann hat man es aber nicht mehr geschafft, sie dann nochmal wieder aufzubauen. Ich meine, bei einem Sheamus hat man das am Anfang ja auch ähnlich gemacht, aber der hat dann auf Dauer dann doch funktioniert. Also man kann es auch anders machen, aber man hat es oft einfach nicht gemacht. Man hat die dann einfach, nachdem vielleicht auch, da würde ich Vince McMahon wieder ins Boot holen, nachdem der vielleicht auch dann die Lust an dem Charakter verloren hatte, nach der ersten großen Niederlage, hat er auch nicht gedacht, dann weiter so viel investieren zu wollen in diese Charaktere. Also auch das sind Möglichkeiten, die ich hier sehe.
Ja, also ich finde das ganz interessant und dann auch gerade so die Ausnahmen zu suchen, wo dann die Monster auch wirklich mal beschützt worden sind. Also mein Kane ist zum Beispiel, ne? Also der kommt ja wirklich als Horror-Charakter rein bei Bad Blood und an dem hat man auch festgehalten, hat man gemerkt, so okay, mit dem funktioniert was, ne? Aber im Gegenzug, ich habe gerade Ryback angesprochen, der war ja wirklich eine Zeit lang hot. Also wenn du mal so 2012, 2013 zurückdenkst, mit dem Feed Me More, der war ja over für eine gewisse Zeit und absoluter Publikumsliebling. Dann die Geschichte mit CM Punk, so ein bisschen hin und her. Und dann nach kürzester Zeit dann aber in eine ganz komische Position gepusht worden. Auch hinterher dieses Bully-Gimmick, weißt du noch, wo er die Leute dann irgendwie am Catering schikaniert hat oder irgendwie Backstage die angepöbelt hat.
Yes.
Ja, ganz, 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 ganz merkwürdig, ne? Aber das ist tatsächlich was ganz spannend ist, weil auch das kam auf dem Discord auf, wo es dann hieß, ja, eigentlich fast jeder Big Man. Nicht jeder Big Man, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber viele, sehr, sehr viele Big Man, gerade bei der WWE, die aus dem einen oder anderen Grund dann gescheitert sind. Ich gehe auch nochmal zurück in die, ich überlege gerade, wohin ich gerade zurückgehe. Ich gehe nochmal zurück in die 2000er, Shaggy. Und da fällt mir jemand ein, auch da wieder Money in the Bank Implikation. Was ist denn mit einem Mr. Kennedy? Auch der 2005 debütiert. Im Gegensatz zum Austin Theory deutlich charismatischer, natürlich auch gerade am Mikrofon, ungewöhnliche Stimme, die eigene Ansage mit dem herunterkommenden Mikrofon, großer Heel-Run, Fehde mit dem Undertaker unter anderem, US-Title-Gewinn und dann 2007 Sieger beim Money in the Bank und eigentlich hätte er dann ja auch World Champion werden sollen, aber da gab es dann eine Verletzung. Der Koffer wurde weitergegeben an Edge und dann diverse Verletzungen und auch Probleme Backstage. Namentlich mit Randy Orton, wir erinnern uns an das legendäre, ich glaube, das hieß All-Star-Match, ne, wo die alle diese Basketball-Trikots angehabt haben.
Das kann sein, ja.
Wo er ja Orton ein bisschen fies abgesetzt hat und das soll ja bis heute ein Problem gewesen sein. Und der eigentlich jemand gewesen ist, wo wir gesagt haben, nee, der muss, also ich war damals ein riesiger Fan von dem, weil ich den so charismatisch und so cool fand. Auch wenn der jetzt im Ring nicht spektakulär gewesen ist, aber trotzdem hat der für mich funktioniert. Aber Shaggy, der ist dann einfach dann 2004 entlassen worden, hat natürlich dann noch seinen Weg unter anderem bei TNA und anderen Promotions gegangen, aber er ist eigentlich einer von denen, bei denen so die Mischung aus Verletzungen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt plus vielleicht fehlende Befürworter Backstage dafür gesorgt haben, dass der nicht den finalen Push bekommen hat, oder?
Ja, gerade wenn du mit Orton und Cena, also die beiden Topstars eigentlich hattest auch zu der Zeit, die eigentlich nicht wirklich gern mit dir arbeiten wollen, die dich auch nicht overbringen wollen, dann hast du es natürlich schwer, da dann auch durchzustarten. Das kam noch hinzu. Also ich weiß jetzt nicht, wie Mr. Kennedy Backstage auch war, ob der auch bei Ryback, weiß man, den du ja gerade angesprochen hast zum Beispiel, der war auch sehr von sich überzeugt. Weiß ich, bei einem Kennedy kann auch sein, dass das dann tatsächlich auch ein Problem war. Ich weiß es nicht. Aber wenn du gerade, wie ich es gerade gesagt habe, Orton und Cena gegen dich hast, dann hast du es natürlich schwer. Verletzung im falschen Moment, wenn er sich nicht verletzt hätte, und World Champion geworden wäre, wäre es vielleicht auch nochmal anders gekommen und er dann funktioniert hätte, dann hätte man da sicherlich die Wogen auch vielleicht kletten können. Es kam ja noch die Geschichte mit dem Sohn von Vince McMahon, falls du dich da noch dran erinnerst. Der,
Ja.
Da war ja auch Mr. Kennedy, das weiß man ja mittlerweile auch, als der Sohn eigentlich vorgesehen und dadurch nochmal einen riesen Push zu bekommen. Und da war ja diese Backstage-Problematik in dieser Zeit. Und deswegen hat man sich dann doch gegen ihn entschieden, hat ihn ja sogar gekündigt und hat dann den Hornswoggle, weil man ja vorher gesagt hat, das ist ein Blonder. Also blond, das war das Einzige, was man wusste. Und ja, sagen wir mal so, Hornswoggle, der wurde kein Main-Eventer.
Mr.
Kennedy, der Hornswoggle wurde kein Main-Eventer. Nee.
Ach, krass. Ja. Aber der war doch der letzte Cruiserweight-Champion.
Ja, mag sein. Es gab auch Leute, die waren die letzten ECW-Champions und haben es auch nicht wirklich ganz geschafft. Vielleicht ist auch ein Kandidat hier, aber weiß nicht, ob wir den heute besprechen, ob wir die Zeit haben. Aber Mr. Kennedy, da kam halt so viel auch zusammen. Also, und das war ein großes Problem. Du hast es gesagt, bei TNA als Mr. Anderson hat er ja noch auch nochmal gezeigt, dass es auch schon funktioniert, aber da hat er auch nicht mehr an den großen Hype irgendwie rangereicht, den er in der Anfangszeit hatte. Der hatte was Uniques, der hatte was Besonderes mit dem Mike, mit der Art, wie er auch gesprochen hat. Und im Ring war der auch mehr als solide. Also aus dem hätte der definitiv mehr kommen können. Hier waren Verletzungen und Backstage-Politik halt das Problem.
Keine Idee. Genau. Shaggy, du bist dran. Willst du mal wieder einen rauspicken hier?
Ja, ich würde mal einen raussuchen. Lass mich mal überlegen, wen ich da gerne nehme. Ja, ich würde jemanden nehmen, den ich wirklich tatsächlich ganz gut fand, lange Zeit, der auch zwischendrin auch mal wieder weg war und dann auch wieder hochgekommen ist. Jemand, der in anderen Promotions und auch immer noch in einer anderen Promotion zeigt, was er kann. Man hat aber tatsächlich im Hauptroster niemals auf den gesetzt. Ich spreche von EC3, Ethan Carter, der Dritte, wie er ja bei TNA dann auch noch ganz hieß, denn der Neffe von Dixie Carter, der ja auch bei in den Farmligen der WWE schon auch für Furore gesorgt hat, der charismatisch war, der gut am Mike war, der eigene Videos auch damals produziert hat, um auch anzukommen mit diesem Amerika-Stil damals in dieser Zeit noch. Das waren tolle, tolle Ideen. Aber als EC3 ist er dann rausgegangen, hat da funktioniert und dann hat man ihn zurückgeholt in der Hoffnung, also in meiner Hoffnung auch, dass man da einen großen, großen Push mit ihm macht. Aber der ein Paradebeispiel für die Wrestler, die quasi die meiste Zeit Backstage saßen beim Catering und dann in wirklich schlechten, schlimmen Segmenten eingesetzt worden, sei es der 24-7-Title, sei es irgendwelche Comedy-Backstage-Segmente und das hat ihn einfach auch, ja, muss man leider sagen, das hat ihn zerstört. Also zumindest den großen Roster. Noch ist nichts vorbei, er kann immer noch mal zurückkommen, aber der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und der wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Aber das war jemand, an dem ich wirklich viel gesehen habe.
Ja, bei einigen waren das so, ne? Gerade eben, weil er mit diesen, also er hat sich ja quasi bei TNA neu erfunden und ist ja da auch gewachsen und vielleicht kann man das wirklich vergleichen mit dem Drew McIntyre-Weg. Er hat WWE verlassen, nachdem er ja bei Tough Enough war er auch dabei, oder nicht? Nee, bei NXT war er damals dabei,
ja,
oder?
Ja, Derek Bateman, also da, genau, das war ja quasi, ich glaube schon, dass er bei Tough Enough dabei war, aber wo ich ihn erstmal gesehen habe, war bei Florida Championship Wrestling. 2009, 2010 muss das so gewesen sein. Und da auch wirklich auch gut eingesetzt war.
Es war nicht bei Tough Enough, der war bei NXT.
Aber das war noch dieses quasi.
Das war dieses Reality-Format, genau.
Deswegen sind wir da ein bisschen durcheinander gekommen.
Genau.
Ja, das war auch gewonnen, oder? Also er war in einer, waren zwei Staffeln dabei. Fünfte muss er, glaube ich, gewonnen haben, die fünfte Staffel. Und der vierten war ja auch schon dabei, der war auch sehr weit oben.
Ja. Auf jeden Fall danach dann rübergegangen zu TNA Impact und da die Neuerfindung quasi und wo man auch gesagt, mein Gott, der hat Charisma, der bringt eigentlich dieses Big Match viel, kann der gut verkörpern in dem Gimmick, was er gehabt hat. Ja, und bei WWE ist er halt nie richtig eingesetzt worden. Deswegen, ich habe mir letztens noch den besten Moment von EC3 angeschaut und das ist nämlich ein Programm beziehungsweise eine Promo gewesen mit Jon Moxley, mit Dean Ambrose damals und wo dann Dean Ambrose ihn im Verlauf des Interviews einfach nur fragt, ey, EC3, wo sind eigentlich EC4 und EC5? Alle lachen und das war's. Sozusagen. Und ja, das war das Ende der Geschichte. Und es ist, glaube ich, wirklich der beste WWE-Moment von EC3, also im Main-Roster.
Ja, im Main-Roster. Also er ist ja, als er zurückgekommen ist, ist er ja erstmal bei NXT eingesetzt worden. Genau. Da auch in der Upper Midcard, bis hin zum Main-Event, ganz kurz noch. Und dann hat man ihn hochgeholt beim Superstar Shake-Up, hieß es damals, glaube ich, noch 2019. Und da hat er dann aber wirklich nichts mehr gemacht. Also außer Backstage rumsitzen in den Segmenten. Das war das Problem. Er hat Titel gewonnen, aber wirklich nur den 24-7-Gürtel.
Wir haben so einige Namen von NXT, die viel Vorschusslorbeeren bekommen haben und die dann gescheitert sind. Ich glaube, einen Namen, den man hier nennen muss, aufgrund persönlicher Verfehlung, ist ein Velveteen Dream, Patrick Clark. charismatischer Typ, auch der war tatsächlich bei Tough Enough, muss man dazu sagen. Hat dann aber auch eben dieses Velveteen Dream Gimmick bekommen, was ja super geil gewesen ist. Ne? Mit der Musik, so ein bisschen Prince dabei, ein bisschen Goldust, so ein bisschen ambivalent eben auch, aber mit unglaublich viel Charisma, tollen Outfits und auch in den Matches wirklich diese Präsenz, die er gehabt hat, wo er teilweise seine Moves, seine Bewegungen, seine Hose so im Recruit-Style an seine Gegner angepasst hat. Und was waren wir begeistert damals? Also das ist wirklich nur die Anfangsphase von Headlock. Und was, wie oft haben wir gesagt, das ist ein Main-Eventer, bring den ins Main-Roster, push den entsprechend und damit hast du einen Star, weil auch der noch super jung gewesen ist, der dann wirklich für Jahre im Main-Roster ganz oben mitspielen kann, weil der eigentlich alles mitbrachte. Aber man hat auch mitbekommen, jetzt im späteren Verlauf, dass er eben Backstage ein problematischer Charakter gewesen ist. Und da gab es natürlich auch schwere Vorwürfe im Rahmen der Speaking-Out-Bewegung damals, nämlich, dass er unangemessen Kontakt zu Minderjährigen aufgenommen hat. Und dadurch hat ihn dann WWE erstmal nicht eingesetzt. Er war dann lange Zeit weg vom Fenster. Auch die Zuschauer haben entsprechend auf ihn reagiert, als er dann wieder da gewesen ist. Und wenn man ehrlich ist, von dieser Geschichte, die natürlich auch wirklich ein riesiger Skandal absolut gewesen ist und ein riesengroßes Problem, es gab noch mehrere Entschuldigungen und Erklärungen, aber davon hat sich die Wrestling-Karriere eines Patrick Clark nie wieder erholt, Shaggy.
Ja, also das ist ja auch die Zeit, wo das auch natürlich in die Öffentlichkeit dann auch bekannt war. In den 80ern hat man manche Sachen noch unter dem Deckmantel halten können. Da gab es das Internet noch nicht, Anfang 90er auch noch, aber da wusste jeder, was da passiert war, welche Vorwürfe da im Raum standen und der wurde einfach vom Publikum nicht mehr angenommen. Wir wissen noch davor, bevor das alles bekannt war, wirklich, da haben wir ihn ja wirklich als kommenden Megastar gesehen. Ja. Jemand, der im Hauptroster, wenn sobald er dann da ist, auch ganz oben mitspielen wird, den man auch sehr, sehr gut aufgebaut hat, wie ich finde, bei NXT. Also auch tolle Fäden hatte mit Ricochet, erinnere ich mich an ein tolles Match, Aleister Black, da gab es tolle Matches, und tolle Fäden auch. Und der dann auch einer der ersten NXT North American Champions war. Und man hatte auf jeden Fall auf ihn gesetzt, wollte da auch mehr mit ihm machen. Aber dann kam halt diese Vorwürfe während Speaking Out. Und dann ist noch versucht, aber sein Ruf war dahin. Und ich meine, er hat ja auch nicht wirklich offensiv was dagegen getan, sondern er hat das ja noch irgendwie auf seine Art noch befeuert. Keine richtige Entschuldigung, nichts zu diesem Zeitpunkt. Später hat er sich dann auch irgendwann nochmal anders geäußert, aber zu dem Zeitpunkt hat er es eher noch schlimmer gemacht als besser. Und ja, also ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch große Auftritte hat. Ich glaube, der ist tatsächlich im Wrestling, konnte der danach auch gar nicht mehr Fuß fassen, weil auch eine andere Promotion wollte den auch gar nicht einsetzen. Es gibt Promotions, die setzen Wrestler ein, die bei Speaking Out Probleme hatten, aber das sind die wenigsten.
Ja, übrigens wegen North American Championship, der war nicht der erste war Adam Cole damals, ist im Leitermatch.
Einer der ersten, oder?
Der vierte
war er. Okay.
Ja, absolut. Also viel drin gesehen und dann eben diese Entgleisungen, dieses Fehlverhalten. Und das ist auch nicht zu entschuldigen, muss man an der Stelle auch sagen. Und das ist vollkommen verständlich, dass sich dann WWE auch davon distanziert und dass auch keine andere Wrestling-Promotion den mehr anfasst und den bookt, weil das einfach zu einem riesigen Backlash führen würde. Shaggy, du bist wieder dran. Ich würde sagen, mach noch so ein-, zweimal WWE und vielleicht gehen wir dann so ein bisschen rüber. Aber ja, wir haben noch auch ein paar ältere Namen noch hier in unserer Liste. Wir haben ein paar jüngere Namen in der Liste. Wir haben auch noch ein paar Frauen, die man nennen könnte, Shaggy. Das können wir auch gleich noch machen.
Ja, aber lass mich gerne noch mal einen Mann nehmen. Der passt auch so ein bisschen dahin. Nicht ganz so krasse Verfehlung, aber leider auch Verfehlung. Jemand, den ich auch persönlich kennenlernen durfte, mit dem ich auch ja sehr viele tolle Gespräche führen durfte, den ich für sehr charismatisch halte, von dem ich auch gesagt habe, das wird der Topstar bei der WWE, wenn man den richtig einsetzt. Wenn er ein bisschen an sich arbeitet, an seinen Problematiken, sprich auch Drogenprobleme, die er ja auch tatsächlich auch hatte. Und ich spreche jetzt in dem Fall auch nicht nur von Marihuana, da sind schon andere Dinge auch, das weiß man ja, ist in die Öffentlichkeit gekommen, die da, glaube ich, Probleme bereitet haben. Aber der war super beliebt bei NXT, auch bei der WWE im Hauptroster sehr, sehr gut funktioniert. Man hat immer besser aufgebaut an der Seite dann auch eines Randy Ortons. Machst du mal spannend, bevor ich den Namen nenne.
Eigentlich ich wollte gerade sagen, klar, du machst es immer andersrum. Du sagst nicht, wer der Name ist, sondern du erzählst das mal 5 Minuten und dann. Übrigens, das ist der.
Und du musst immer den Buzzer drücken, sobald du so weißt, wer gemeint ist. Dann drückst du den Buzzer. Wen meine ich?
Du meinst Matt Riddle.
Ganz genau. Matt Riddle, den fand ich halt wirklich fantastisch. Das ist jemand, der jetzt mittlerweile häufiger negativ auffällt als positiv, muss man sagen. Und das ist bei der WWE leider auch so passiert. Man hat aber auf ihn gebaut, man hat's versucht, am Ende hat man aber auch, ist dann nicht mehr ausgehalten und konnte da auch ihn nicht mehr pushen. Suspendierung, Wellness Policy, andere Vorwürfe, die dann auch kamen, auch bei Speaking Out, wo er sich aber auch noch vehement dagegen gewehrt hat und man es nicht sicher war, wie es da war. Also dabei kam einiges, was da war. Er hat trotzdem in der Zeit sogar noch funktioniert. Man hat ja weiterhin auf ihn gesetzt. RK Pro hießen die, gell?
RK Pro.
Da hätte irgendwann ein großer Split wär wahrscheinlich gewesen und eine Fehde gegeneinander. Orton hat sich verletzt. Also da hing er dann auch so ein bisschen in der Luft und in dieser Zeit hat dann einfach alles nicht mehr so funktioniert und da gab es die Entlassung 2023 und bis heute hört man ja nicht immer Positives über Matt Riddle. Sehr, sehr schade, weil der hatte wirklich alles, was man braucht, um ein Megastar zu werden. Der war im Ring super. Auch seine UFC-Vergangenheit natürlich nicht zu leugnen, die hat er und da war er auch sehr, sehr gut. Auch da ist er rausgeflogen wegen Drogenproblemen. Der war beim Publikum super beliebt. Der war wirklich, ich sag's nochmal, unglaublich charismatisch, wie ich finde. Der war im Ring auch super. Der konnte tolle Sachen machen. Ich erinnere mich an einen Piledriver mit Walter oder Gunther mal bei einer WXW-Show. Das war eine der krassesten Aktionen, die ich zu dem Zeitpunkt live gesehen habe, wie das aussah, wie der dann mal hochgehüpft ist nach dem Piledriver. Allein da schon. Also er konnte auch richtige geile Moves verkaufen. Aber Probleme, seine Unprofessionalität, ja, die haben einfach am Ende dafür gesorgt, dass der Hype dadurch auch abgeebbt ist und man einfach nicht mehr auf ihn setzen wollte. Selber schuld, würde ich sagen, in dem Fall.
Ja, also er war auf jeden Fall niemand, der Konflikten Backstage aus dem Weg gegangen ist, sondern ganz im Gegenteil, die auch gerne mal hier und da ein bisschen befeuert hat. Wir wissen, dass er auch Probleme mit Leuten wie Lesnar und Goldberg gehabt hat, wo er da auch, obwohl er eigentlich so ein Laidback-Dude wie ist, ne, obwohl er sich dann auch Backstage mit denen angelegt hat, beziehungsweise auch immer wieder Interviews gegen die geschossen hat. Auch die jüngsten Geschichten sind ja da auch mit dabei, ne, No-Shows bei Veranstaltungen, was auch problematisch gewesen ist, wo es ja auch wirklich so eine kleine Schlammschlacht gegeben hat, wo er auch nicht wirklich sympathisch rübergekommen ist, muss ich sagen. Also wo er dann gesagt hat, ja, ist mir doch egal, ich kriege weiterhin meine Bookings, ich werde weiterhin Geld verdienen, ich mache Onlyfans, weil ich einen riesengroßen Beep habe und
einen großen Piep?
Ja, das okay. Hat er so gesagt. Und mit sehr vielen F-Bomben auch dazwischen. Macht ihn alles nicht sympathischer. Wie gesagt, also hier, auch da, du hast vollkommen recht, Shaggy. Also ne Matt Riddle, der war ja auf dem Weg dahin, wirklich auch nach dem Randy Orton verletzt gewesen, der war ja im Main Picture drin. Und das war ja einer von den wenigen Leuten, die wir damals in dieser späten McMahon-Zeit gesagt haben, Mensch, aus dem könnte doch was werden. Und der ist einer von den neuen jungen Stars, die hier im Main-Roster sich durchsetzen könnten. Ja, und dann war das halt nicht so. Wie gesagt, persönliche Verfehlungen, Drogenprobleme und so weiter und so fort. Alles nicht so cool. Und dann hat WWE halt auch irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, nee, du bist halt nicht mehr tragbar, weil da einfach die negativen Schlagzeilen überhand genommen haben. Auch da wäre mehr möglich gewesen. Ich glaube, ein Matt Riddle, ich glaube auch, dass der nicht 100% in so eine Maschine wie WWE passt, von dem Geisteszustand und von der eigenen Philosophie her, weil ich glaube, dass der eher so ein Freigeist ist, der am liebsten so, der macht halt gern das, worauf er Bock hat und das scheint ja auch gut zu funktionieren für ihn, aber ich glaube, innerhalb von WWE klappt das eben nicht. Ja, schade. Also schade vor allem auch für uns, weil mit dem hätte man noch viel Spaß auf großer Bühne haben können. Jetzt ist er eben auf kleineren Bühnen unterwegs. Aber bittere Geschichte, aber da auch selbstverschuldet. Und vielleicht ein Name, ich pick mir noch einen Namen hier raus aus den 90ern, dem auch versucht hat zu pushen, lieber Shaggy. Und aus dem auch nicht wirklich viel geworden ist, wenn man ehrlich ist, außer Intercontinental Champion. Ich mach's jetzt so ähnlich, wie du es damals gemacht hast. Der hatte eine Fehde mit Goldust, war Teil der Nation of Domination und wurde auch da wirklich als neuer aufstrebender Star, der aus dem Football kommt, gepusht. Weißt du, von wem ich spreche?
Ja, du sprichst von Ahmed Johnson, oder? Habe ich recht?
Richtig.
Ja.
Ich meine, es gab viele Namen, die aus dem Football kamen, aber der war ja schon damals, also ich kann mich noch gut dran erinnern, als der zum Beispiel bei der Survivor Series damals präsentiert worden ist, 95 müsste das gewesen sein, in diesem Wildcard-Match, neben den ganz großen Gesichtern hast du gesagt, oh ja, krass, ne? Das wird garantiert ein großer Star werden, weil der war irgendwie ein bisschen unique, der war powerful, so wie du es also in den 90ern natürlich auch von einem WWE-Superstar erwartet hast. Aber man hat dann im Nachgang vor allem natürlich auch mitbekommen, dass er so ein paar Problemchen gehabt hat, dass er im Ring nicht 100% safe gewesen wäre, dass er backstage sehr viel Allüren gezeigt hat, sehr schnell sich als großen Star gesehen hat. WWE wollte ihn auch zum großen Star machen, aber da waren letztlich auch viele Punkte dabei, die es dann verhindert haben, Shaggy.
Ja, also wie du es gesagt hast, man hat ihn ja wirklich toll eingesetzt am Anfang, also in großen Matches mit an der Seite der großen Stars, hat viel in ihm gesehen. Der war auch charismatisch, ohne Zweifel, ganz am Anfang. Aber das hat er nicht übertragen auf seine, du hast gesagt, im Ring war der nicht gut, der war unsauber, der hat genau. tatsächlich für einige Verletzungen gesorgt, das darf man nicht vergessen. Und am Mike, obwohl er ja trotzdem charismatisch war, wenn er nicht gesprochen hat, denn am Mike war der nicht gut. Also der war auch wirklich schlecht am Mike.
Schreityp.
Ja, irgendwie, aber auch nicht, aber nicht auf eine positive Art und Weise. Der hatte einen tollen Körperbau. Klar, das war, hat sehr, sehr toll in das Format von Vince McMahon auch gepasst. Den haben wir heute schon wieder sehr oft erwähnt. Das war auch verständlich, dass der viel in ihm gesehen hat. Der hatte ja diese Football-Vergangenheit und so weiter. Und der hatte ja auch, wie gesagt, den Intercontinental Champion. Das war ja ein Start, die Geschichte mit der Nation of Domination. Auch das war eine große Geschichte.
Aber da, vorher natürlich auch, ne?
Ja, genau. Das war ja die Fehde der beiden gegeneinander. Aber danach war gar nicht mehr so viel los bei ihm, bei der WWE. Und wir haben ihn ja später nochmal gesehen, das dürfen wir auch nicht vergessen, bei der WCW als Big T, oder? Big T war es, ja. Und bei Harlem Heat 2000. Und der war wirklich big.
Also, er war wirklich big.
Der hatte, da hat man gemerkt, okay, die Muskeln waren wahrscheinlich noch irgendwo da, aber da war viel drüber.
Ja, da hat man auch, da hat sich halt komplett gehen lassen. Das kann man gar nicht anders sagen, weil der war vorher schon massig, aber dann doch massig auf eine beeindruckende, muskulöse Art und Weise. Und wie du gesagt hast, ne, das war dann halt nicht mehr so cool. Das hat auch an seinem, ist dadurch auch unbeweglicher geworden und natürlich noch unsauberer und hat auch ganz wenig gewrestelt. Also warum man den zum Beispiel dann noch geholt hat, der wird wahrscheinlich auch nicht günstig gewesen sein.
Nee.
Das fragt man sich dann wirklich. Und diese Harlem Heat Geschichte, war ja auch nicht wirklich geil. Shaggy, sollen wir noch einmal ganz kurz, sollen wir zu AEW oder zu WWE gehen? WCW gehen.
Lass uns zur WCW gehen. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen. Ich bin mir nicht sicher, ich würde gerne bei der WWE noch einen WWEler nennen aus dieser Zeit, ein bisschen früher. Wie stehst du, würde Tatanka in diese Liste passen? Der wurde am Anfang auch gepusht, hat ja seine lange Siegesserie auch gehabt. Die ging ja weit über ein Jahr, diese Siegesserie, beim Publikum total angenommen, aber nie dann im Main Event auch irgendwie gelandet. Würdest du den auch dazu zählen?
Schwierig, eigentlich nicht. Also ich finde eigentlich nicht, weil der schon relativ lange einfach auch on top gewesen ist. Auch nachdem seine Siegesserie gebrochen wurde, hat er ja dann größere Matches gehabt und war in den größten Stories drin. Deswegen, ich kann zwar nachvollziehen, dass Leute sagen, ah, mit dem hätte man mehr machen können, aber für mich ist das nicht komplett verbrannt so in dem Sinne, weil man hat dann trotzdem noch versucht, mit ihm Geschichten zu erzählen. Der Turn gegen den Lex Luger damals, der Part in der Million Dollar Corporation, die er gehabt hat, also er war ja trotzdem noch zugegen. Man hat ihm halt einfach nur nicht eine Championship gegeben, gerade auch in diesem langen Title, in diesem langen Winning Streak, die er gehabt hat. Hätte man machen können, aber ja. Wir haben auch am Ende noch ein paar Fragen, das machen wir dann ganz schnell, Shaggy, weil wir haben noch so ein paar Punkte, die auf dem Discord aufgebracht worden sind und die werden wir dann in so einer Art Schnellfeuerrunde hier abfrühstücken.
Ja, lass uns jetzt zur WCW kommen.
Genau, ganz fix, so 3-4 Namen würde ich sagen, machen wir da, weil auch da, also Ahmed Johnson fällt da ja schon rein, aber auch da gibt es natürlich noch einige weitere prominente Beispiele.
Ja, du bist dran, oder? Du hast gerade Ahmed Johnson. Da würde ich gerne jemanden nehmen, den ich da auch reinbauen möchte. Jemand, der wirklich einen riesen Push am Anfang bekommen hat, den man richtig groß aufgebaut hat. Ich fange schon wieder so an. Aber dann unterbrichst du mich. Ach mein Gott. Ich sag jetzt diesmal zuerst den Namen, dann wissen wir alle, was ich gerade erzähle. Glacier. Das war ja wirklich jemand, um den ein Universum gebaut werden sollte. Eine eigene Welt innerhalb der WCW mit Mortal Kombat-ähnlichen Charakteren. Kam ja noch zwei dahinterher, beziehungsweise 2,5, wenn man Ernest Miller noch dazu zählt. Der hat ja auch in dieser Welt mitgespielt.
Genau, du meinst und Wrath und Mortis, meinst du, ja.
Genau. Und es hat natürlich, also, geile Entrance am Anfang. So dieses Video auch super, die Video-Vignetten davor. Der Entrance war auch, als er zumindest debütiert ist, ich fand es irgendwie ganz cool mit dieser anderen Farbe und auch sein. Und sobald er das erste Match angefangen hat, dachte ich, oh je, das soll das sein. Und man hat ja wirklich viel Geld da reingepusht in all diese, in die Outfits, in diese ganzen Vignetten, in diese ganze Geschichte. Also man spricht da ja von 500.000 Dollar, die man da wohl reingepusht hat insgesamt. Und ich glaube, das ist nicht rausgekommen wieder.
Nee, das war so ein Versuch, da. Wie gesagt, auch aus dem Videospielmarkt quasi da Leute rüberzuziehen, Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, das hat nicht wirklich funktioniert. Und er ist ja dann sehr schnell auch davon weggerückt, auch dieser glorreiche Entrance, der ihn ja wirklich ausgezeichnet hat. Ich fand ihn auch im Ring nicht verkehrt. Ich finde, der hat trotzdem irgendwie so einen ganz besonderen Stil gehabt. Aber da war eben mehr Style over Subs. Und man hat auch gerade gemerkt, dass da was Ausstrahlung angeht, Mic Work und so, da fehlte schon enorm viel einfach. Und es passte auch nicht mehr in die Zeit, oder? Ich glaube, das war auch so ein Problem. Wir haben da die NWO gehabt, die so brutal und gangrealistisch gewesen ist irgendwo. Und dann hast du halt so einen Comic-Charakter. Das passte da gar nicht mehr so richtig rein, oder? Also vielleicht 93, 94 hätte es noch ganz gut gepasst. Aber wenn wir dann da sind, dann sind wir ja schon bei 97, glaube ich, muss das gewesen sein. Das haut nicht mehr so richtig hin.
Ich finde, Mort ist immer noch cool bis heute.
Also, der hat ein cooles Outfit gehabt.
Ja, ein cooles Outfit. War auch ein cooler Wrestler insgesamt. Ja. Aber Glacier ist ja trotzdem jemand, der bis heute noch im Wrestling auch aktiv ist. Wir haben ihn oft bei AEW gesehen. Wir kennen seine enge Bindung auch zu Cody Rhodes und so weiter. Also ja, der ist schon, oder zu DDP, auch die sind ja befreundet, der hat schon auch seine Fußabdrücke im Wrestling hinterlassen, aber nicht so wie beabsichtigt, würde ich sagen.
Ja. Ich möchte hier an der Stelle eine tragische Geschichte eigentlich dann noch erzählen und nennen. Und ich würde hier gern ganz kurz über den Renegade sprechen, Shaggy, aus der WCW. Der Renegade wurde ja damals in der Fehde zwischen den Hulkamaniacs und ja Ric Flair und Vader damals präsentiert von Hogan und Savage, nämlich dann als das Ultimate Surprise. Und alle Leute, alle Fans haben gedacht, ach, guck mal, das ist der Ultimate Warrior. Und dann sind wir bei Uncensored 95, was ohnehin schon immer eine grauenvolle Show gewesen ist. Also Uncensored, immer eine dumme Idee. Und man hat es halt als Ultimate Surprise angekündigt. Und man hat ja mit Hogan und Savage zwei Leute, die mit dem Warrior diese Geschichte gehabt haben. Und dann kam eben der Renegade raus, mit der ähnlichen Musik wie der Warrior, mit dem sehr, sehr ähnlichen Facepaint, mit ganz vielen anderen Parallelen, aber sehr schnell, nachdem der initiale Pop durchaus da gewesen ist und dass die Leute dann aber hingeschaut haben, so, ha, du bist nicht der Warrior, wir wollten doch den Warrior haben. Und dann hat man dem trotzdem einen Push gegeben, inklusive TV-Title-Run. Und da hat man schon gemerkt, dass innerhalb weniger Wochen hat das Publikum ist gegen ihn geturnt und hat dann den Heel angefeuert, was auch zu der damaligen Zeit, wir sprechen hier 95, 96, da war das schon relativ unüblich. Ja, und der ist dann halt gnadenlos gescheitert und die ganze Geschichte dieses Wrestlers endet dann mit einem absolut tragischen Selbstmord im jungen Alter von gerade mal 33 Jahren, Shaggy. Also, das ist finde ich, eine ganz traurige Geschichte, die man auch so erzählen muss. Man kann sagen, haha, Uncensored, ne, Gimmick-Crap aus der WCW. Aber hier steckt eben auch ein Mensch dahinter.
Ja.
Und das ist wirklich die traurige Seite, die auch eben das Wrestling mit sich bringen kann.
Er hat Spuren hinterlassen einfach, diese Geschichte. Also sie hat vielleicht mit eingespielt. Kann man,
Depressionen hat er ja auch gehabt, ja, ne? Also deswegen.
Eben. Und gerade wenn du dann auch so eine Hoffnung in deine Karriere setzt und die aufgrund einer wirklich auch dummen Booking-Entscheidung, also den das so einzusetzen, das war dumm. Kann man gar nicht anders sagen. Was hat man sich denn gedacht? Hat man gedacht, das funktioniert?
Ich kann mir
nicht vorstellen. Also, und dass ihn das natürlich dann noch weiter irgendwie nach unten bringt, dass ihn das nicht gut tut, so auch nicht akzeptiert zu werden. Ich meine, er hat ja dieses Gefühl, nicht akzeptiert zu sein, so wie man ist. Und er wurde ja nicht akzeptiert, wofür er nichts kann.
Ja,
also wer weiß, wenn er anders eingesetzt worden ist. Ich meine, er war jetzt auch nicht der beste Wrestler. Er war jetzt auch nicht super charismatisch, aber er war solide. So, und er sah gut aus. Also er hatte schon was. Vielleicht hätte es andersweitig funktioniert. Und schade. Schade, dass man gerade so eine dumme Entscheidung hier getroffen hat. Ich weiß nicht ganz genau, ob er wirklich hier reinpasst, weil im Grunde, klar, es war die Person, die gepusht wurde. Eigentlich war es ja der Ultimate Warrior, so, den man hier quasi halb eingesetzt hat. Also, das war ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber, also, auch wenn er hier reinpasst, dann natürlich mit dem Beispiel ganz, ganz dummes Booking und vielleicht sogar von allen Booking-Entscheidungen, die wir heute hier ansprechen, vielleicht die dümmste und die tragischste definitiv.
Die tragischste auf jeden Fall, aber wollte ich halt auch nochmal erwähnen. Shaggy, möchtest du dann weitermachen, auch wenn du gerade einen Schluck Kaffee zu dir nimmst?
Ich muss ja manchmal auch was trinken, das gehört ja auch dazu. Ich würde gerne jemanden dazu nehmen, der nicht 100% reinpasst, aber irgendwie auch doch. Der hat einen riesen Push bekommen. Jetzt fange ich schon wieder so an. David Flair. So, David Flair. Denn, also da, wenn man ehrlich ist, hat nie jemand gedacht, der wird ein Megastar. So nach seinem, nee. Glaube ich nicht. Aber er wurde schon relativ gepusht. Und ich finde, man hat trotzdem, da nehme ich jetzt das Ende vorweg, deswegen, weil ich nicht finde, dass er wirklich hier reinpasst, aber trotzdem schon so ein bisschen, man hat das meiste, was man, also das Beste aus ihm rausgeholt, was man konnte. finde ich. Also gerade dann später die Geschichte mit Crowbar und Daphne, die auch eine tragische Geschichte hat, das war schon super, wie das funktioniert hat. Aber der war im Ring halt einfach nicht gut. Also der konnte nichts, der war am Mikrofon nicht gut, stand dann immer da als Heel auch noch mit seinen roten Bäckchen. Also der hat einfach überhaupt nicht im, der hatte nicht ins Wrestling, der gehört nicht ins Wrestling. Bloß weil sein Vater Wrestler war, seine Schwester auch eine der besten Wrestlerinnen aller Zeiten natürlich ist, heißt das nicht, dass man, also ihm wurde nicht das Wrestling in die Wiege gelegt und auch nicht das Charisma, was der Rest seiner Familie vielleicht hatte.
Da war ja auch also, das Problem, dass er quasi gar nicht ausreichend trainiert gewesen ist, um vor Kameras antreten zu können. Der hat quasi on the road gelernt und das war ein riesiges Problem. Dazu natürlich noch diese Bürde, die der Name Flair mit sich bringt, und man wollte halt eben diese Vater-Sohn-Geschichte erzählen und natürlich hat das nicht funktioniert und natürlich hat das Publikum ihn nicht angenommen. Also man muss sich nur mal die frühen Matches von ihm anschauen. Der Mann konnte anfangs noch nicht mal Seile laufen. Und das ist nicht seine Schuld. Das ist eindeutig die Schuld von den Verantwortlichen damals gewesen, die ihn nicht geschützt haben und die gesagt haben, nee, du machst das jetzt, du steigst jetzt da in den Ring, weil wir diese Story haben wollen. Und deswegen, also David Flair kann da am allerwenigsten für. Mhm. Er hat diesen Hype bekommen vom Office quasi, aber klar hat das nicht geklappt. Also muss man sich nicht fragen, das ist eindeutig ein Fall von verbrannter Hype wegen Booking-Entscheidungen und einfach wegen, ich kann es dir gar nicht genau sagen, also wegen viel zu frühen Plänen, die man hier mit einem Mann gemacht hat, der einfach noch nicht reif für den Ring gewesen ist. Jemand anders, die, ich gehe mal zu den Frauen rüber, die schon eine lange Zeit beim Wrestling mit dabei gewesen ist, war damals natürlich Medusa beziehungsweise Alundra Blaze. Und die hat ja wirklich für einen großen Hype gesorgt, nämlich für einen der entscheidenden Momente eigentlich im Monday Night War, die ja rübergekommen ist 1995 von der WWF zur WCW. Und da hieß es dann ja bei dem Telefonat, sag mal, hast du eigentlich den WWF Women's Belt noch? Ja. Dann bring den mal mit. Und dann hat sie den ja vor laufenden Kameras in den Müll geworfen. Das ist bis heute ein, nennen es heutzutage immer ein Meme, ne? Aber es ist also quasi ein ikonisches Bild, wo sie den Mülleimer in der einen Hand hält und den Belt in der anderen und den Belt da reinfallen lässt. Der Gag daran ist, dass man mit ihr eigentlich fast nichts angestellt hat, Shaggy.
Ja, oder? Also ich glaube, man hat sie für den Moment geholt, aber man hatte ja Pläne. Man hatte Pläne, die leider nie umgesetzt wurden. Man wollte sie als das Gesicht der WCW Women's Division aufbauen. Man wollte da ja wirklich auch einen Damen an die Seite holen, aber das hat man relativ schnell wieder fallen lassen, dieses Interesse da an dieser Damen-Division. Also da war ja nichts mehr dann da und dann hat man hatte Medusa, man hat sie ja noch eingesetzt, dann auch an der Seite von Randy Savage, in dessen Mini-Stable mit den anderen Frauen, die noch da dabei waren.
Das ist aber schon wieder 5 Jahre später.
Das ist später. Und dazwischen oder davor oder da in der Zeit war ja auch diese Geschichte mit dem Cruiserweight-Geschichte an der Seite von Even Courageous gegen den auch dann ihre Fehde, die sie dann noch hatte.
Furchtbar.
Mit wie hieß er, Oklahoma?
Ja, auch furchtbar.
Ja, die ja dann auch wirklich in ganz schlimmen Segmenten endete, also so wirklich auch frauenfeindlichen Sachen, sie ja auch immer mit ihren knappen Outfits dann, wo er dann, was dann ihr seine Barbecue-Soße über sie verschüttet hatte und sowas, das war ja auch diese Geschichte, also nur noch ganz, ganz schlimm eingesetzt. Ursprünglich sollte sie ja quasi, wie ich es gesagt habe, die Damen-Division anführen, die es nicht gab, das war der Plan, deswegen auch ein großer Push am Anfang, dieser Moment war groß, Gürtel in den Mülleimer werfen, bis heute einer der Moment, die immer mal wieder gezeigt werden im Kampf WCW, WWE, WWF. Und aber das war's. Also das war's halt leider. Und da hatte man wirklich nichts weiter aufgebaut. Sie war lange noch da und hatte Geschichten, aber die waren wirklich eher im Comedy-Bereich anzusiedeln.
Genau. Sollen wir dann mal ganz kurz rüber zu AEW gehen, Shaggy? Weil die wollen wir auch nicht außen vor lassen. Wir reden ja so viel hier über WCW und ja, gerne. WWE.
Dann lass mich da anfangen.
Ja.
Dann lass mich da anfangen. Ich würde jetzt einfach mal, und das ist jetzt deine Aufgabe, ich nenne dir 2 Namen gleichzeitig. Und du
gleichzeitig.
Du handelst, gut, ich sage hintereinander die Namen, aber du handelst beide Menschen gleichzeitig ab, weil ich finde, gut, es gibt minimale Unterschiede, aber unterm Strich ähnliche Geschichte. Ich rede von Miro und Andrade bei AEW.
Ja, sind beide wieder bei WWE, hooray.
Deswegen ist die Geschichte so ähnlich, oder?
Ja, sind da beide rübergekommen. Miro damals als Best Man, der späteren Verlauf natürlich auch TNT-Champion. Aber war dann auch lange weg. Es gab Backstage-Probleme, kreative Differenzen und war quasi dann nicht mehr zu sehen. Ne? Also der hat ja diesen Redeemer-Charakter im späteren Verlauf, nachdem er diesen Split von Kip Sabian gehabt hat. Und das war ja wirklich geil, muss man sagen. Also dieser Bruch dann auch bei der Hochzeit, das war richtig cool. Und der Redeemer-Charakter hat ja dann auch gut funktioniert eigentlich für eine gewisse Zeit. Aber es gab da eben kreative Differenzen und dadurch ist es dann eben nicht zu dem gekommen, was wir uns gewünscht hätten. Und ganz ähnlich ist es beim Andrade gewesen. Den haben wir 2021 geholt, hat auch, also wrestlerisch war der ja immer gut, da muss man nicht drüber sprechen, ne? Aber hat halt nie wirklich große Geschichten bekommen. Auch da fehlte es tatsächlich in den Storylines. Dazu kamen noch Verletzungen und ja, einfach hat nicht so 100% hingehauen backstage. Und dadurch sind beide eigentlich so sehr schnell im Niemandsland verschwunden. Und da würde ich halt auch sagen, eher die Schuld zu suchen, warum ist der Hype verbrannt, eigentlich am Booking, oder Shaggy?
Ja, weiß nicht. Also beide haben es ja auch backstage nicht, waren nicht so einfach. Vielleicht wollte man ihnen deswegen auch keine größeren Pushs geben zu dem Zeitpunkt. Also da gab es ja, deswegen finde ich da so ein bisschen ähnlich. Und ich weiß nicht, ob es nur am Booking liegt, weil sie sind ja beide jetzt auch unter großem Trara zurück zur WWE gewechselt. Und seien wir mal ehrlich, auch da spielen sie nicht die größte Rolle. Immer noch nicht. Also man hat es mit beiden immer mal jetzt so neue Dinge versucht. Mit Miro gerade aktuell wieder was Neues. Mit Andrade im Tag-Team, mit Phoenix, wo man sich auch für 2 Wochen für interessiert hatte. Auch da funktionieren sie nicht. Also weiß ich, würde ich es nicht nur hier in dem Fall. Ich mag beide sehr. Man hat ja, also gerade Miro, als es wechselt zur AEW, da hat man ja schon gesagt, es könnte ein Topstar, das könnte der nächste World Champion da auch werden. Bei Andrade vielleicht auch. Also der ist ja also auch charismatisch im Ring, super. Aber beide, nee, beide auch bei der WWE nie ganz oben. Also
Ja.
Ist also, das auch hier, um da vielleicht bei der WWE zurückzukommen, auch da hat er ja, war ja auch ein großer Push bei ihm, aber hat er dann auch diese Geschichte mit John Cena gehabt, wo er auch als Monster dann quasi zum Fraß vorgeworfen wurde? So, das ist ja auch wieder eine Geschichte. Also da, ich finde, sehe ich, beide haben eine ähnliche Geschichte hier.
Ja. Auch mal gucken, wo deren Weg hingeht, ne? Also da habe ich auch noch ganz, ganz große Fragezeichen. Ein ganz großes Fragezeichen aktuell steht auch hinter dem Namen Wardlow, Shaggy. Den haben wir ja zuletzt noch wieder zurückkehren sehen. Ist jetzt als Enforcer-Gruppierung der Don Callis Family hier angesehen. Aber hat sich anscheinend auch schon wieder verletzt. Das heißt, er kann nicht aktiv in den Ring mehr steigen. Und wir haben
mindestens ein halbes Jahr Pause, heißt es ja aktuell. Ja.
Und wir haben jetzt diese Entwicklung, haben wir eben schon häufiger gehabt. Ich meine, der war ja zuerst als Bodyguard von MJF, ist er groß geworden sozusagen, und wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass MJF, also dass es einen Split zwischen den beiden gibt, ne? Und wie heiß waren wir damals alle auf Wardlow, Shaggy, oder? Also wie cool sah der halt eben auch aus, gerade neben dem MJF, ne, mit dem Anzug und mit der Frisur, mit dem Look, mit dem Körper und so. Und dann sollte es ja dieses große Match der beiden geben, das war damals bei Double or Nothing 2022. Und erinnerst du dich noch dran, dass dieses Match quasi komplett untergegangen ist, weil es doch da die Querelle gegeben hat mit MJF, wo man im Vorfeld gesagt hat, der ist abgereist und der wird No-Show und keine Ahnung was. Und am Ende vom Tag gab es halt dann eben einen Squash-Sieg von Wardlow gegen MJF. Aber eigentlich hat die ganze Welt nur über MJF gesprochen und nicht darüber, dass sich Wardlow hier emanzipiert hat und auch seine Titelregentschaften, die danach gekommen sind, also TNT Championship zum Beispiel, die waren ja nicht besonders geil und keine großen Fäden, keine große Progression. Auch im Ring ist er stehen geblieben.
Ja, durfte nicht so viel zeigen, ja.
Verletzungen?
Also, klar, Verletzungen kamen hinzu. Bis heute haben wir ja gerade drüber gesprochen. Also ich sehe es ein kleines bisschen anders. Also dieser klare Sieg, dieser Squash-Match über MJF, das war ein großes, für mich trotzdem geiler Moment. Und ich habe, klar, man hat über MJF gesprochen, aber ich fand es auch für Wardlow total cool, hier zu zeigen, ich habe mich emanzipiert. Ich kann auch verstehen, dass du es anders siehst. aber ich fand es schon geil, ihm einfach wirklich so einen Sieg zu geben. Wenn man ihm dann auch diesen Raketenrucksack aufbehalten hätte, weil danach ging's ja, klar, es gab, der war danach nie wieder so dominant wie da. Also,
das kommt auch, ja.
Der war so over beim Publikum. Also gab ja die Vergleiche zu Goldberg in seiner Hauptzeit. Also, die gab es ja auch. Oder Batista, ganz guter Vergleich auch. Oder Mason Ryan, auf jeden Fall.
Entschuldigung. Ezekiel Jackson.
Ja, ganz genau. Wobei der das meiste Charisma von den genannten hat. Aber Wardlow, der hat schon was. Also der hat schon was, der konnte schon was. Aber da waren, glaube ich, Verletzungssorgen, klar, auf der einen Seite, aber auch wirklich schlechte Booking-Entscheidungen hier, großes Problem. Bis heute, der ist ja dann auch immer in irgendwelche Stables, Gruppierungen gekommen und durfte dann nie wieder da anknüpfen, wo er zu diesem Zeitpunkt oder auch vielleicht zum Zeitpunkt des Turns stand. Also das war wirklich einer der größten Momente zu dem Zeitpunkt der Geschichte von AEW und man hat nichts draus gemacht.
Ganz genau. Willst du noch mal einen nennen, Shaggy?
Ja, ich würde nochmal überlegen, wen könnte ich denn da, ich würde gerne nochmal zu den Frauen kommen, glaube ich, denn da gibt es auch einige, wo ich denke, da hätte man deutlich mehr machen können und auch müssen, aber ich nehme auch eine Frau aus der WWE-Geschichte und zwar eine Frau, die, ja, also die im Ring total, ich fange schon wieder so an. Aber da gab es eine riesen Push-Geschichte. Ich rede von Emma, in dem Fall rede ich aber im Speziellen von Emma Lina, weil das wäre ja quasi die große Geschichte, die hätte kommen sollen. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen, weil Emma, war sie erfolgreich, war auch bei der WWE okay, so NXT hat sie gut funktioniert, im Hauptroster auch da ein bisschen funktioniert. Dann hatte man aber die Idee, ihr Gimmick zu rebranden mit den Emma Lina-Vignetten.
Ja, Tinil Dashwood, muss man dazu sagen, die war ja wirklich auch over. Sie war erstmal natürlich over bei NXT, wegen ihrem etwas merkwürdigen Tanzstil, ne? Wir erinnern uns.
Ja.
Und
ging es nochmal, Entschuldigung, zeig's nochmal. Also jetzt solltet ihr spätestens YouTube schauen und auf unseren Podcast.
Und da war sie ja mega over. Sie war ein absoluter Publikumsliebling und hat aber diese Erwartungen nie im Main Roster erfüllen können. Dann hat man sie wieder quasi rausgenommen, hat gesagt, gut, wir machen es jetzt anders. Und dann kam eben dieses Emalina-Gimmick, was sich ja auch Ewigkeiten angekündigt hat mit Vignetten, aber dann nie durchgeführt worden ist und nie durchgezogen worden ist. Und auch eine Dashwood hat ja dann später gezeigt, was sie eigentlich zu leisten imstande ist. Und auch hier, ich finde, das zeigt auch diese merkwürdige Zeit, in der man damals gelebt hat. Also wir haben damals ja mit Headlock angefangen, aber man hat damals sehr viel versucht, an die Wand zu schmeißen und hat geschaut, wie reagieren die Leute drauf. Und wenn es dann eben nicht funktioniert, dann hat man ganz schnell die ganze Sache den Stecker gezogen. Und das waren teilweise Sachen, also Emma Lina ist für mich genauso ein Beispiel wie einen Virma Hahn zum Beispiel. Erinnerst du dich noch an den? Also sie fallen für mich in dieselbe Kategorie. Groß angekündigt, ne, wie am Hahn is coming. Emma Lina, lascive Trailer und so, ne, irgendwas kommt, aber am Ende passiert einfach nichts.
Ja, Emmalina ist ja gekommen und hat dann gesagt, nee, sie will's nicht, sie will Emma wieder sein. Das war ja quasi in ihrem Debüt. Und Virma Hahn, hat ja lange gebraucht, um dann auch, der war ja schon vorher bei Raw oder bei der WWE in dem Stable auch von Jinder Mahal oder auch in dem Tag Team mit, ich weiß nicht, wie sind sein Partner, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann hat man aber auf Virma Hahn, da hat man das meiste gesetzt und hat ihn ja wirklich mit Vignetten monatelang gefühlt angekündigt, it's coming to Raw. Dann kam er auch, aber irgendwie nicht wirklich. Da war er schnell wieder weg. Und dann war er nochmal wieder im Tag-Team zurückgesetzt worden. Also kann man schon vergleichen, also was so diese Hype-Videos angeht. Das ist ein guter Vergleich, ja.
Weißt du noch Shanky?
Mr. Der war auch Teil des Stables.
Genau.
Eine Zeit irgendwie, genau. Der, ja, stimmt. An den habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Der
konnte auch tanzen. Und Jinder Mahal war auch noch mit dabei, genau.
Ja,
also die kann man hier alle in die gleiche Tonne kloppen, wenn man es ganz böse ausdrücken möchte. Ich hatte noch einen Herrn von AEW, den ich jetzt gerade, ich finde doch, natürlich, jemand, den, ich weiß, den mögen sehr viele sehr gerne. Und gerade wenn man den live sieht, dann ist der sehr beeindruckend. Ich mach so wie du, Shaggy. Den haben wir auch ein paar Mal hier in Deutschland gesehen. Jemand mit einer beeindruckenden Statur, der sogar mal bei Regen gegen einen Bad Bones John Klinger gewrestelt hat. Weißt du schon, wen ich meine?
Nein.
Okay.
Beeindruckende Statur.
Der hat unter anderem, an was sich vielleicht heutzutage gar nicht mehr so viele Leute erinnern, hat der mal das Casino Ladder Match 2020 gewonnen.
Ach, das war das nicht sogar sein Debüt? Ja, Brian Cage.
Genau, und hat dann Taz an die Seite gestellt bekommen und hat auch eine große Fehde mit John Moxley gehabt. Und man hat gedacht, Mensch, mit dem macht man mehr. Hat man aber eigentlich nicht. Und dann ist er irgendwann im Nirgendwo verschwunden und ist immer ähnlich wie ein Lance Archer mal so als Monster ausgekramt worden, aber hat nie wirklich große Matches gewonnen, sondern meistens, wenn er dann eingesetzt worden ist, hat er eigentlich verloren, trotz seiner Statur.
Ja, bei dem fehlt es, also der brauchte einen Manager an der Seite, da funktioniert er ein bisschen besser. Ist ja auch, ich weiß nicht, ob er immer noch Teil der Don Callis-Familie ist, aber der hat ja mit Lance Archer dann auch dieses Tag-Team gegründet, was gepusht werden sollte bis jetzt. Ist ja aktuell auch wieder verletzt, bis zur Verletzung. Wie ist eine Murder-Machines?
Murder-Machines,
ja. Ja, ich glaube, so hießen die. Das ist schon jemand, der natürlich vorher im Indie-Bereich auch total gehypt wurde, weil der ist schon... hat eine krasse Statur, der hat einen krassen Body, der kann trotzdem ja diese krassen High-Flying-Aktionen auch irgendwie zeigen, das kann ja auch nicht jeder mit so einer Statur, also der hat schon was, aber der ist, wenn man den so sieht, wirkt er charismatisch, aber so am Mike hat der halt nie irgendwie auch funktioniert, der konnte das auch irgendwie nicht und ich glaube, auch hier kam Booking Launen hinzu, vielleicht hatte man dann keine Lust mehr auf ihn zu setzen, weil es nicht so 100% funktioniert hatte. Auch Booking-Fehler, die hinzukamen und ihn ständig nur als, er wurde immer ausgekramt, wie du es gesagt hast, um zu verlieren. Also man hat ihn dann wieder zurückgeholt, vielleicht mal ein großes Match zu geben, wo klar war, der wird verlieren. Und das bleibt natürlich auch hängen beim Publikum. Also das war ja so jemand, der ist das Paradebeispiel dafür. Wir brauchen mal wieder jemanden, der gegen unseren Top-Face oder so oder gegen irgendeinen Face antritt, dann kramen wir den doch Brian Cage aus, geben dem einen Sieg bei Collision.
Ja.
Oder bei Rampage, damals ja eher wahrscheinlich. Und dann kann er bei Dynamite verlieren. So war es ja eher. Und deswegen hat das auch irgendwann beim Publikum nicht mehr funktioniert.
Ja, ja, ja. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir gerade mal so ein bisschen zum Schluss. Wir haben noch ein paar mehr Namen hier tatsächlich auf der Liste. Also eine Awesome Kong bei WWE wäre ein Beispiel, was man noch hier nennen würde. Ja. Gerade bei den Frauen, wo es dann eben auch einen großen Auftritt gegeben hat. Und dann die Meldung, ja, sie ist schwanger, was schön ist, aber natürlich blöd für den Charakter. Und dann persönliche Probleme und sie dann auch, ja, quasi sich aus dem Wrestling mehr oder minder zurückgezogen hat. Wir haben eine Eva Marie zum Beispiel, die ich noch nennen möchte. Aber wir haben auch noch ein paar Fragen.
Und die hat auch funktioniert.
Ja.
Für mich hat die funktioniert.
Ja, für dich ja. Wir haben trotzdem noch ein paar Fragen und ein paar Namen, die ich jetzt auch noch nennen möchte. Ja. Falls ihr hier Namen vermisst, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt nicht endlos viele, aber es gibt sehr, sehr viele Namen, die man hier nennen kann. Shaggy, zum Beispiel die Marie hat geschrieben, für mich persönlich würde auch Karrion Kross damit reinfallen bei WWE, Shaggy. Wie siehst du das?
Ich weiß nicht so ganz genau. Der hat, also klar, der gerade bei TNA, Killer Cross, das hat ja auch, da war der wirklich ein legitimer Top-Main-Eventer. Bei NXT, auch da hat er ja aufgrund auch der Kombination mit Scarlett ganz gut funktioniert, mit diesen tollen Entrance und so. Aber im Ring war der sowieso nie einer der Top-Leute. Der ist, hat schon was, der ist auch charismatisch, der funktioniert auch. Und wir haben ja gerade in den letzten Monaten bei der WWE gesehen, dass der auch also funktionieren kann, wenn man ihn so ein bisschen mehr lässt, aber das ist kein, ich finde trotzdem für mich nie wirklich ein Main-Eventer gewesen. Das ist jemand, den du vielleicht mal im Main-Event kurz einsetzen kannst. Ich glaube, der wird auch, wenn der bald wahrscheinlich zurückkommt, nicht dauerhaft bei der WWE Main-Event landen. Aber der ist ein solider Upper-Mid-Card-Mann, aber ich glaube, das ist, den würde ich da nicht unbedingt reinzählen.
Ich habe halt nie so den Hype gesehen. Also ist es jetzt der Hype, den wir jetzt in den letzten Monaten gehabt haben, weil da hat man den natürlich nicht genutzt, ganz klar, und hat dann eben gesagt, wir nehmen ihn da raus, warum auch immer, oder man nimmt ihn noch rein, wir warten immer drauf auf die Auflösung, auch wenn immer gesagt wird, es ist alles echt, es ist trotzdem Wrestling und da kann man ihn trotzdem wieder zurückbringen. Oder meint man jetzt den Hype, als er damals von NXT ins Main-Roster gekommen ist, auf einmal der Gladiator gewesen ist, weil da hat man dann beide Male eigentlich große Fehler gemacht, in meinen Augen. Deswegen, ich finde, man kann ihn hier schon durchaus mit reinzählen. Dann wurden hier noch die Namen Scott Steiner bei WWE mehrfach aufgeführt und auch Bret Hart bei der WCW. Das haben einige Leute gesagt. Scott Steiner bei WWE, ein grandioses Missverständnis, Shaggy.
Ja, also passt in diese Liste, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Also das hat Scott Steiner total charismatisch, irgendwie spaßiger Mensch im Ring. Ich mag den ja auch gerne.
Also, ich glaub, du bist der erste Mensch, der sagt spaßiger Mensch im Ring zu einem Scott Steiner.
Ja, also ich sag mal so, der hat aufgrund, also je kräftiger und muskulöser er wurde, umso viele seiner Signature-Moves konnte er nicht mehr zeigen. Also gerade auch den Frankenstein hat er dann auch nicht mehr so oft gezeigt. So
das stimmt.
Ende. Und ich habe Scott Steiner ja auch diese ganze Karriere die ganze Zeit verfolgt, Anfang der 90er auch schon, die Steiner Brothers natürlich. Und der war auch schon, also der hatte schon auch was, der hatte Charisma und sowas. Und der hat ja auch dann in der späten WCW dann auch die Liga mit angeführt. Aber das war die späte WCW, so in der, davor war er nie der Main Eventer, also. Und ich glaube auch, bei der WWE hatte man auch Leute, die sicherlich so insgesamt im Gesamtpaket noch über ihm stehen würden in der Main Event Riege. Er ist auf jeden Fall im Main Event einsetzbar, aber bei der WWE hat er definitiv aufgrund auch komischer Booking-Entscheidungen nicht funktioniert.
Debütiert damals bei der Survivor Series natürlich, dann sehr schnell in die Fehde mit Triple H geworfen worden. Wir haben das alles noch in den Golden Year, nicht in den Golden Years, in den Ruthless Reviews natürlich besprochen und zwei katastrophale Matches abgeliefert. Also beide, sowohl Triple H als auch Scott Steiner, grauenvolle Matches. Und im Zuge dessen dann ja auch wirklich danach degradiert worden, wobei ab da aber auch Backstage-Probleme dazugekommen sind, weil ja zum Beispiel Triple H und Scott Steiner, die mochten sich einfach nicht und das sieht man den Matches auch an. Und auch das hat dann dazu geführt, natürlich dann danach, was dann gekommen ist. Der hat halt seinen Vertrag noch runtergerissen, hat das Geld noch mitgenommen und hat dann auch keinen Bock mehr gehabt, weil der natürlich eigentlich höhere Ansprüche gehabt hat. Was aber natürlich auch damals in der Zeit sehr oft so gewesen ist, dass WCW-Talent, was rübergekommen ist, nicht unbedingt gut angenommen worden ist, wenn du nicht wirklich bescheiden gewesen bist. Und das war ein Scott Steiner damals natürlich auch nicht. Musste auch nicht sein, ganz klar. Aber dadurch hat er natürlich nicht das beste Standing Backstage gehabt und ich finde, das ist auch ein guter Name, um hier quasi die letzten Minuten dieses Podcasts zu bestreiten, Shaggy. Bret Hart bei der WCW, das haben wir auch schon tausendfach gesagt, oder? nach dem Montreal Screwjob hätte man den eigentlich viel prominenter einsetzen müssen und auch anders einsetzen müssen. Er war ja teilweise das Schoßhündchen von einem Hulk Hogan so gefühlt. Und man hat so ein paar Dream-Matches noch mit ihm runtergerissen, aber er hat halt nie, keine richtig großen Stories bekommen, die er eigentlich mit dem Standing verdient gehabt hätte, oder?
Er hat gefühlt auch nicht reingepasst einfach in das Problem. Man hat ihm gar nicht irgendwie die Möglichkeit gegeben, also dort sich irgendwie zu entfalten. Man hat ihm irgendwas aufgedrückt, eine Geschichte aufgedrückt. Man hat ihn da irgendwie in ein bestehendes Produkt reingepresst, ohne das Produkt drumherum zu ändern. Er ist ein Topstar, er ist ein Main-Eventer, er ist einer der besten Wrestler aller Zeiten. Und man hat ihn einfach, du kommst, machst jetzt einfach mit, wir machen unser ganz normales Geschäft weiter, du bist jetzt aber auch dabei.
Ja.
Also so hat sich das angefühlt und das ist seiner nicht würdig gewesen. Hätte man wirklich auch ihm da wirklich große Geschichten geben müssen, die funktionieren und am Ende natürlich tragische Geschichte mit seiner Verletzung gegen Goldberg und so. Vielleicht wäre es dann nachher nochmal anders gekommen. Man hat ja selber nicht gewusst, wie setzt man ihn jetzt ein. So hat sich das zumindest angefühlt. Vielleicht,
ich meine, er war gerade dann irgendwie 2000, war er dann ja auch mal Champion und so und hat er ja auch so seine, man hat das Gefühl gehabt, man hat da ein bisschen mehr auf ihn gesetzt, aber natürlich hat man diesen Hype, der er anfangs mitgebracht hat, nie wirklich ausgenutzt. Wie siehst du einen Hakushi bei WWE damals? Der ist ja auch als großer japanischer Star gestartet, Fehde gegen Bret Hart unter anderem und dann unter anderem später dann an der Seite von Barry Horowitz gestanden.
Ja, also ich hatte nie das Gefühl, dass man den jetzt ganz oben einsetzen möchte. So, der war da, der hat auch super funktioniert. Und beim Publikum war das auch ein besonderer neuer Farbtupfer, den man hier eingebaut hatte. Toller Wrestler auch. Aber ich glaube, in der Zeit hätte der auch nie ganz oben im Main Event in den 90ern, hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Da hätte man ihn auch, glaube ich, gar nicht einsetzen wollen. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Ich fand so die Geschichte mit Bret Hart gerade war ja eine Fehde. Das war so das Maximum, was man da aus ihm rausholen wollte, glaube ich, hatte ich das Gefühl.
Ja, ich glaube auch, dass er natürlich auch aufgrund von Sprachbarriere und so, er war nicht der Star, den man so gut vermarkten konnte auf der anderen Seite auch, ne?
Ja.
Aber natürlich absolut talentierter Wrestler und ich finde schon, dass da der anfängliche Hype, der ist dann natürlich hinterher sehr, sehr stark abgeflacht. Und der D-Rex 87 hat hier noch gefragt, zwar keine Einzelperson, aber die WWE-Version der NWO, anfangs gehypt als das Gift, was die WWF hier auseinandernehmen würde. Ja, und dann ist die NWO 2.0, so nenne ich es einfach mal, dann ja auch ziemlich schnell auseinandergefallen. Hogan zum Babyface geturnt, irgendwann Kevin Nash verletzt. Und dann erinnern wir uns auch dran, dann wurde Six X-Pac zurückgeholt. Zwischenzeitlich war Shawn Michaels noch Anführer der Gruppierung. Booker T war mit dabei, ja. Shaggy. Also ganz wildes Mischmasch-Ding.
Also das Problem war, ich glaube, hier tatsächlich sogar mehr zum einen die Verletzungssache von Kevin Nash, der ja dann auch wirklich erstmal außen vor war. Man hat ja mit Hogan, Scott Hall und Nash die drei Original-NWOler geholt. Und Scott Hall zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr Herr seiner Sinne. Den konnte man auch gar nicht mehr wirklich einsetzen. Und dann hat man irgendwie schnell sich irgendwas anderes einfallen lassen müssen. Also hier Verletzung, ich würde es in der Reihenfolge sagen, Verletzung von Nash, problematische Dinge bei Scott Hall und dann dadurch eine erforderliche Veränderung des Bookings, was aber auch keine gute Booking-Entscheidung war. So eine Mischung aus den dreien Sachen war es dann.
Ja, es war großes Chaos einfach damals, ne? Also ganz, ganz großes Chaos, man kann sich anders ausdrücken. Aber Shaggy, ich glaube, dass die hier auch dem Hype nicht gerecht geworden sind, muss man ganz klar sagen, ja. Anders kann man es nicht titulieren.
Ja, was hat man erwartet? Dass der gleiche Hype kommt wie viele Jahre zuvor bei der WCW durch die Gründung der NWO. Der Hype hat ja da, der NWO-Hype hat ja auch nicht ewig angehalten, sagen wir es mal so. Also klar.
War ja da auch schon kaputt, wenn man ehrlich ist. Also das war ja eher so die Retro-NWO, Nostalgie-NWO, nichts anderes, ne? Und das hat ja zumindest für den Hogan damals sehr gut funktioniert, aber nur für alle anderen nicht, wo dann ja eben auch Booking, Verletzungsprobleme und so weiter mit dazu kamen. Aber Shaggy, ich würde sagen, da sind wir an der Stelle durch, oder?
Ja, sind wir durch. Ich habe hier witzigerweise gerade was liegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf, aber ich mache es jetzt einfach. Denn ich würde mich freuen, wenn, ansonsten schneidest du es raus, das kannst du ja auch machen.
Das liegt ganz an dir.
Ich würde mich freuen, wenn, ich habe nämlich vor ziemlich genau einer Woche einen schönen Tag verbracht. Und ihr könnt gerne dem Olaf auch nochmal gratulieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Es liegt gerade zufälligerweise vor mir. Ich halte es mal irgendwie ins Bild.
Es ist dezent unscharf und überbelichtet. Geh mal ein bisschen zurück, Shaggy. Ja, es ist wunderschön.
Ja, Fotos von zwei wunderbaren Paaren. Eins hat seine Hochzeit nochmal gefeiert, das andere in diesem Jahr auch. Also Glückwunsch auch nochmal, obwohl es ja jetzt ein paar Monate her ist, aber die Feier kam ja jetzt quasi. Also auch nochmal von meiner Seite aus Glückwunsch. Und wenn ihr Olaf noch nicht gratuliert habt, dann macht das doch mal in den Kommentaren, da würde ich mich freuen. Dann habt ihr auch bewiesen, dass ihr es bis Ende gehört habt und dass ihr den Olaf sehr schätzt, weil der Olaf ist ein toller Mann, er hat eine tolle Frau an seiner Seite, ein tolles Kind und wir haben in seinem tollen Haus auch gefeiert, das war sehr, sehr schön.
Dankeschön, Shaggy, für diesen wunderbaren Rausschmeißer hier aus der Episode. Ja, war ein toller Tag, den wir da verbracht haben und wir haben das auch sehr genossen. Versuchen nach wie vor, das ganze Chaos hier wieder in den Griff zu kriegen.
Auf das bezogen werden wir auch ein paar Jahre erfahren, ob der Push am Anfang der Liebe auch nachhaltig sein wird. Reden wir ein paar Jahre nochmal drüber.
Genau. Ich hoffe ja. We will see. Ansonsten, von wegen Chaos, nächste Woche geht's ja auch mit dem Wrestling-Chaos weiter. Ich habe schon angesprochen, wir haben die Preview zu Wrestlepalooza, wir haben die Review am kommenden Wochenende zu der gleichen Show und wir machen natürlich auch die Review zu AEW All Out. Also einiges, was es da zu schauen gibt. Wir halten euch da auf dem Laufenden und wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut das natürlich gerne. Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften. Wir sind raus an der Stelle und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.